Jesaja Kapitel 40, und ich werde heute mal die Uhr ein bisschen im Auge behalten. Schau mal, wie weit wir kommen. Ich möchte eigentlich normalerweise immer zumindest zwei Kapitel durchmachen, dass wir durchkommen. Aber Kapitel 40 ist ein super cooles Kapitel. Ein Kapitel, das ich sehr mag. Dann schauen wir mal, wie weit wir kommen heute. Wir beginnen diesen zweiten großen Abschnitt, oder von mir aus, wenn wir diesen historischen Abschnitt, den wir letztes Mal angesehen haben, inmitten von Jesaja, wenn wir das als Abschnitt sehen, dann sind wir im dritten großen Abschnitt. Aber jemand hat mal gesagt, Jesaja ist so wie die Bibel im Kleinformat. 66 Kapitel im Buch Jesaja. Kann man sich schön merken. Das Ganze ist natürlich nicht irgendwie inspiriert oder ich weiß nicht, wie tiefe Dinge wir da rein interpretieren sollen. Die Kapitel sind natürlich nicht inspiriert von Gott. Das wurde ursprünglich auf eine Rolle geschrieben, ohne Kapitel. Aber es ist interessant. Es ist einfach, sich zu merken auf diese Art und Weise. Die 66 Kapitel, wie die Bibel 66 Bücher hat, 39 Kapiteln, in denen es erstmal um Gottes Herrschaft, auch viel um Gottes Gericht geht. Nicht so unähnlich dem Alten Testament. Und jetzt beginnen wir den zweiten Abschnitt, die zweiten 27 Kapitel. Und ihr werdet gleich sehen, wie sich der Tonfall verändert. So krass, dass manche glauben, das kann nicht sein, dass es ein Autor geschrieben hat, auch weil er den Perserkönig Kyrus beim Namen nennt, und die, die nicht an vorhersagende Prophetie glauben können, die eigentlich an keinen lebendigen, übernatürlichen Gott glauben können, die sagen natürlich, das kann nicht sein, dass er es im Voraus gewusst hat, 150 Jahre zuvor diesen Herrscher beim Namen gerufen hat. Aber wir glauben, dass Jesaja der Autor ist von dem ganzen Buch und dass es einfach unser lebendiger Gott ist, dass es ein Beweis ist, dass er Gott ist und dass Gott dieses Buch geschrieben hat auch, dass er die Zukunft sehen kann. Wir haben das letzte Kapitel ja mit Gerichts am Thron auch aufgehört, oder diesen letzten Abschnitt. Aber dann sehen wir gleich hier im Kapitel 40, im Vers 1 geht's los mit tröstet, tröstet. Und das ist so der Tonfall, der sich hierzu durchzieht. Also sieht voraus auf das Ende der Gefangenschaft. Babylonier werden kommen, werden Juda gefangen wegführen, Jerusalem zerstören, den Tempel zerstören. Das ist alles noch Zukunft, aber ab Kapitel 40 jetzt sieht er voraus. Wir haben vorher auch schon immer wieder mal so Fenster gehabt, wo er vorausgeschaut hat auf das Zeitalter des Messias, in diesem ganzen Gerichtshandeln und Ankündigungen und dem, was nicht so gut läuft bei den Menschen, immer wieder diesen Blick voraus. Entschuldigung. Das musste mal gesagt werden. Das musste raus. Aber immer wieder so Fenster voraus auf das messianische Zeitalter, diese Friedenszeit, wo der Messias kommen wird und alles verändern wird, was unter uns Menschen nicht gut ist und in der Beziehung zu Gott. Und die nächsten 27 Kapitel, so ist es eigentlich eher umgekehrt, dass das vor allem das Hauptthema ist. Es geht um Hoffnung. Wir könnten diese Kapitel in drei Teile einteilen. Und zwar jeweils 9 Kapitel. Es ist interessant, am Ende von den ersten 9 Kapiteln, also Kapitel 48, sehen wir diese Phrase: Kein Friede den Gottlosen. Und dann 9 Kapitel weiter, am Ende von Kapitel 57, haben wir dieselbe Phrase wieder: Kein Friede den Gottlosen. Aber dazwischen sehen wir ganz viel Friede dem Gottesfürchtigen und ganz wunderbare Verheißungen. Wir könnten sagen, diese ersten 9 Kapitel dieses zweiten Abschnitts, da geht es um Gefangenschaft von Israel und die Rückkehr vor allem. Ende von der Gefangenschaft geht es ja los mit Verheißungen für eine Rückkehr. Wie gesagt, Kyrus, der König der Meder und Perser, die Babylonier erobert haben, er wird den Israeliten erlauben, zurückzukehren in ihr Land. Das war so die Politik der Perser, diese verschleppten Völker wieder zurückkehren zu lassen. Und dann zweiter Abschnitt, die zweiten 9 Kapitel, ab Kapitel 49 bis 57, könnten wir sagen, das spricht über Jesus sehr viel. Vielleicht das erste Kommen Jesu. Denk, Schlüsselkapitel von diesem ganzen zweiten Abschnitt ist das Kapitel 53, wo wir den leidenden Gottesknecht haben, und das wirklich eine Vorschau auf das, was Jesus für uns getan hat. Ganz berühmtes Kapitel. Und dann im letzten Abschnitt, den letzten 9 Kapiteln, könnten wir sagen, geht so, wenn wir das ganz grobe Thema nehmen, die Vollendung aller Dinge, die Vollendung dieses Zeitalters, ein neuer Himmel, eine neue Erde, all das werden wir sehen. Sehr interessant, wie gesagt, ist nicht unbedingt inspiriert, aber man kann es sich gut merken. Hier im Kapitel 40 geht es los mit den Worten, die Johannes der Täufer verkündet hat. Und dieser zweite große Abschnitt endet mit dem neuen Himmel und der neuen Erde. Also man kann sich so gut merken, zumindest wie das Buch Jesaja aufgebaut ist, selbst wenn das vielleicht geistlich jetzt gar nicht super viel zu bedeuten hat, diese Parallele zur Bibel. Vers 1: Tröstet mein Volk, spricht euer Gott, redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet, dass seine Schuld abgetragen ist, denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für all seine Sünden. Die sind noch gar nicht in der Gefangenschaft zu dem Zeitpunkt. Ich meine, es ist brenzlig. Wir haben letztes Mal gesehen, dass die Assyrer praktisch ganz Juda schon überrannt hatten und zerstört hatten und schon vor Jerusalem gestanden sind. Und dann hat der Herr nochmal eingegriffen. Unter anderem auch, weil Hiskia ein treuer König war und wegen seinen Reformen und auf Gott gehört hat und Gott vertraut hat. Aber dazwischen kommt das Gericht. Sein Sohn, der Manasse, war der böseste König, den Israel überhaupt hatte. Also vielleicht hätte er besser nicht gebeten um ein verlängertes Leben. Dann hätte sich nämlich auch das erledigt gehabt. Er hatte nämlich vorher noch keinen Sohn. Aber auf jeden Fall ging es bergab. Und dieses Gericht, diese Züchtigung Gottes ist eingetroffen. Und Gott hat das ja schon im Voraus auch vorausgesagt, 70 Jahre wird diese Zeit der Verbannung in Babylonien dauern. Aber jetzt sehen wir auch gleich einen Blick darüber hinaus. Das Ende der Verbannung, es wird nicht für immer dauern. Und ich mag das an Gott. Selbst in schwierigen Zeiten, wo es drunter und drüber geht, vielleicht haben die Judäer gesagt, wie kann das sein, alles ist so furchtbar, wir werden von unseren Feinden überrannt, hier die Feinde stehen vor der Tür, Gericht kommt, super bösen König. Vielleicht haben sich die Bartreuen in Juda gedacht, das ist ja furchtbar, was hier kommt. Und die Zeiten sind so schlimm und alles ist so schlimm. Denken wir uns auch manchmal, gell? Aber Gott sieht darüber hinweg. Gott sieht darüber hinaus. Und er sagt, tröste, der kann trösten. Er hat Trost, wirklichen Trost. Und er spricht davon, dass die Schuld Israels abgetragen ist. Und dann kommen wir zu Vers 3. Ein Vers, den wir auch alle kennen, denke ich. Vielleicht nicht aus Jesaja 40, aber aus den Evangelien. Eine Stimme ruft, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Höckerige soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn der Mund des Herrn hat geredet. Also ein Weg, vielleicht auch der Gedanke, ein Weg zurück aus der Verbannung, aus der Wüste. Aber wir wissen, dass es ein messianischer Vers ist. Wer hat diese Worte verkündigt im Neuen Testament? Johannes der Täufer, Vorläufer des Messias, der Vorläufer von Jesus. Er hat das gesagt. Er war diese Stimme in der Wüste, die gerufen hat, bahnt den Weg des Herrn, ebnet ihm eine Straße. Damals war das so. Die Straßen waren sowieso Luxus. Befestigte Straßen, sage ich mal. Und selbst sie waren sehr holprig, Pflastersteine. Denkt an die römischen Straßen. Und denkt daran, dass die ja nicht mit gefederten Autos rumgefahren sind, wie wir heute. Also wenn wir heute noch über eine Pflasterstraße fahren, ist es schon ziemlich holprig. Aber stell dir vor, du fährst hier in einem ungefederten, also einer Kutsche eigentlich, die von Pferden gezogen sind, Rädern, die vielleicht mit Eisen beschlagen sind, ohne große Federung. Also nicht unbedingt ein Luxus. Und dann waren diese gepflasterten Straßen ja wirklich die Ausnahme. Dazwischen war es wahrscheinlich eher so wie Feldwege, würden wir heute sagen. Und ihr wisst, Feldwege haben immer wieder mal Schlaglöcher und vielleicht liegen Baumteile oder Müll auf der Straße herum. Und wenn ein König zu Besuch gekommen ist, wenn ein König eine Stadt besucht hat, dann haben die Leute sich darauf vorbereitet, auf das Kommen des Königs. Und sie haben natürlich versucht, ihm die Reise so glatt wie irgendwie möglich zu gestalten und haben versucht, diese Schlaglöcher auf den Straßen aufzufüllen, das einzuebnen so gut wie möglich. Das ist das Bild, was er hier verwendet. Sagt, in der Wüste bahn den Weg des Herrn, natürlich geistlich gemeint, das Sinn von Johannes dem Täufer. Es geht um eine Zubereitung unserer Herzen. Also erstmal die wunderbare Botschaft, der König kommt. Und eigentlich der König hat den Weg zu uns gebahnt zuerst. Jesus hat den Weg freigemacht durch sein Werk am Kreuz, für uns zu Gott zu kommen. Er hat ganz viel Müll aus dem Weg geräumt. Also, das ist das Schöne eigentlich in unserer Beziehung mit Gott. Unser geistiges Leben fängt mit ihm an, nicht mit uns. Und das ist so befreiend. Ich habe heute mit jemandem gesprochen, der mir erzählt hat, ja, wir meditieren sehr viel und so. Und sehr viel mit Religionen beschäftigt. Und da gibt es viel, was übereinstimmt, und ich habe gesagt, ja, das stimmt in den moralischen Lehren, was richtig, was falsch ist, da gibt es ganz viel Übereinstimmung. Wir sagen, na klar, weil Gott hat sein Gesetz auf unser Herz geschrieben, deswegen. Aber wenn es zur Erlösung kommt, wenn es darum geht, wie können Menschen versöhnt werden mit Gott, wie können wir gerettet werden, da ist ein Riesenunterschied. Da sagen alle anderen Religionen, du musst dich selbst erlösen. Indem du immer und immer wieder geboren wirst, bis du es endlich mal richtig hinkriegst. Problem ist, jedes Baby wird gleich blöd geboren wie jedes andere und irgendwie fängt jeder neu an. Und ich habe noch niemanden getroffen, der ohne Sünde ist oder indem du eben stundenlang meditierst oder Wallfahrten machen musst und nach Mekka und Fasten und sonstige Sachen. Aber du musst dich irgendwie erlösen. Du musst versuchen, irgendwie deine Schuld abzuarbeiten und auszugleichen durch gute Werke oder dadurch, dass du dich selbst irgendwie kasteist, sei es durch Fasten oder manche lassen sich aufs Kreuz nageln und so ganz verrückte Dinge. Also es gibt ja auch so diese katholischen Traditionen. Also es ist nicht unbedingt die Lehre der Kirche, aber diese Volksfrömmigkeit oft auch. Oder wenn man an die Philippinen denkt, Leute, die sich kreuzigen lassen, um irgendwelche Sünden abzuarbeiten. Und es funktioniert natürlich alles nicht. Gottes Maßstab ist Perfektion. Seid vollkommen wie der Vater im Himmel vollkommen ist, hat Jesus in der Bergpredigt gesagt. Und das schafft keiner. Und man wird dann wie frustrierend, wenn du dein ganzes Leben lang sündenlos leben würdest und dann 2 Minuten vor deinem Tod, weiß nicht, tritt er wer auf die Zehen oder schneide dich auf der Straße und du wirst zornig und kriegst einen Hass auf dem und alles andere war umsonst. Also es funktioniert nicht. Aber das Wunderbare ist, das ist die Botschaft des biblischen Christentums, Gott selbst hat für uns getan, was wir nicht tun können. Gott selbst hat einen Weg gebahnt. Und der Weg zu Gott ist frei. Der Vorhang ist zerrissen. Der Weg zu Gott ist frei. Was uns bleibt, ist unser Herz zu bereiten, dass der König zu uns persönlich kommen kann. Und davon hat Johannes der Täufer gesprochen. Was war seine Botschaft?
Tut Buße, oder?
Genau, er hat gesagt, tut Buße, kehrt um von diesen Wegen, die in die Gottesferne führen, von den falschen Wegen und wendet euch zurück zu ihm, richtet euch neu aus. Tut Buße, hat er gesagt, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Jesus ist da, der König ist da. Und von ihm beherrscht sein bedeutet, in seinem Reich zu sein. Also umkehren. Und ich glaube, was uns wirklich hilft, umzukehren zu ihm, ist, den König zu sehen, den König zu erkennen. Wenn wir ihn sehen, dann werden wir gern zu ihm umkehren. Die Güte Gottes treibt uns zur Buße. Wenn wir sehen, wie wunderbar dieser König ist. Das macht ja einen Unterschied. Denkt an irgendeinen Straßenbauer, oder vielleicht Bürger, die dazu abkommandiert wurden, die Schlaglöcher zu füllen für den König. Wenn es ein böser König war, haben sie sich gedacht, naja, wäre eigentlich besser, er würde sich das Genick brechen und wir werden ihm los. Aber ich kann mir vorstellen, wenn das ein guter König war und die Leute haben sich echt gefreut, wow, der König kommt zu uns, was für ein Vorrecht, ja, der kommt zu uns in unsere Stadt, zu uns persönlich, dass die Leute sogar mit Begeisterung und mit Freude ausgebessert haben und zubereitet haben, den Weg für das Kommen. Und jetzt überleg mal, wie wunderbar unser Gott ist. Er ist heilig, er ist einzigartig, er ist treu, er ist liebevoll, er ist barmherzig. Er ist wunderbar. Er liebt uns mehr als irgendjemand sonst. Und das soll es uns eigentlich leicht machen, unsere Herzen zu bereiten und umzukehren. Und wir können, wenn wir durchlesen durch dieses Kapitel, mal ein bisschen ein Augenmerk drauf halten, was hier alles über Gott ausgesagt wird. Ganz viele Dinge, um unseren wunderbaren Gott zu sehen. Und ich hoffe, wenn wir verstehen, wie wunderbar er ist, dass es uns leicht fällt, Buße zu tun. Und das Sonntag haben wir darüber gesprochen, Buße ist ein andauernder Prozess. Immer wieder zu ihm umzukehren, zu ihm zurückzukehren. Klar, das fängt mal mit einer Grundsatzentscheidung an. Die ist ganz wichtig, ohne die wird niemand gerettet. Gott zwingt niemanden, es ist freiwillig. Es braucht eine persönliche Entscheidung, zu Jesus umzukehren und sich ihm anzuvertrauen, sich zu ihm zu bekehren. anzunehmen, was er für uns getan hat. Aber dann immer wieder diese Hinwendung zu ihm und diese Umkehr zu ihm. Und so tun wir das in der Apostelgeschichte 3, Vers 19, sagt Petrus: So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Das ist das Angebot Gottes. Jesus, da hat Gott schon den Weg frei gemacht. Wir müssen umkehren, dass die Sünden ausgetilgt werden, das, was uns trennt von der Gemeinschaft mit Gott. Und dann sagt Petrus weiter, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn, unter denen euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Also Zeiten der Erquickung. Also hier haben wir diese Stimme des Rufenden in der Wüste, wo es trocken ist. Ah, Mann, ohne Gott ist unser Herz sehr trocken. Und wir haben manchmal auch Wüstenzeiten in unserem Leben, auch als Christen, das ist auch normal. Aber Zeiten der Erquickung, wenn der König kommt, wenn der Herr kommt. Und deswegen Hinwendung zu ihm, Buße, Umkehr ist nicht irgendwie so was Schweres und Furchtbares. Es ist eigentlich was Wunderbares, wenn wir uns diesem wunderbaren Gott zuwenden und er uns neu erquickt und er uns neu erfrischt. Und ich könnte allein darüber den ganzen Abend reden, über dieses Bild. Wir können darüber nachdenken, wie können wir denn den Weg des Herrn ebnen? Wie können wir denn unser Herz vorbereiten? Wie können wir denn da umkehren? Eines ist offensichtlich, was der Petrus uns sagt: Tut Buße, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Also wenn wir gesündigt haben, dann ist es was, was uns auch unsere Zuversicht raubt in Beziehung zu Gott. Und ja, was unsere Beziehung belastet. Also da gibt es Dinge, die raus müssen aus unserem Leben, dass wir uns bewusst wieder zurückwenden. Aber ich glaube, wenn wir einfach dran denken, die Straßen einebnen, den Weg ebnen, es gibt Zeug, was raus muss. Kann auch sein, irgendwelche Götzen, was wir an Gottes Stelle setzen, was uns zu wichtig geworden ist in unserem Leben, statt Gott, dass unser Leben sich plötzlich um andere Dinge dreht oder andere Personen, statt um ihn zuerst. Es könnten gute Dinge sein, durchaus gute Dinge, Hobbys oder irgendwas, aber die so viel Platz einnehmen, dass wir merken, oh, Dienst für den Herrn kann es sein sogar. Wir merken, oh, ich bin so beschäftigt, ich bin so eingespannt, dass ich gar nicht mehr Zeit mit ihm habe oder für ihn habe. Also einfach Gerümpel in unserem Leben, in unserem Herzen, wo wir vielleicht die Prioritäten neu ordnen müssen und sagen, okay, da muss was raus aus meinem Leben, selbst wenn es dann in sich schlecht ist, aber damit mehr Raum ist für Gemeinschaft mit ihm zum Beispiel oder mit den Geschwistern. Zeit in seinem Wort zu verbringen, Zeit im Gespräch mit ihm zu verbringen. Also mal ausräumen, das ist ein Aspekt von den Wegbahnen. Gerümpel aus dem Weg räumen. Und dann das zweite ist füllen, die Löcher füllen. Dass wir unser Leben füllen mit geistlichen Disziplinen auch. Das gehört zum christlichen Leben. Gemeinschaft mit Gott, stille Zeit, Gebet, Gemeinschaft mit den Geschwistern, diese Dinge. Vielleicht auch mal was ganz was anderes nehmen, mal eine Auszeit nehmen. Weil dass wir unser Leben füllen, unser Herz füllen mit diesen Dingen. Bereite den Weg des Herrn, dass er unser Herz erfrischen kann und erneuern kann. Ja.
Auch geistliche Auszeit nehmen mal so.
Ja, ich meine damit einfach mal Wochenende irgendwo ein Zimmer nehmen und mit Jesus alleine sein. Versuch das ab und zu mal. Das tut mir sehr gut. Mal wirklich runterzukommen, still zu werden, zu fasten vielleicht, alles andere auszuschalten einfach. Du und dein Gott, du und deine Bibel und durch den Wald zu laufen und mit ihm zu reden. Zu lesen und zu reden und zu hören. Das sind gute Zeiten. Und manchmal, wenn wir so eine Wüstenzeit durchmachen in unserem Leben, manchmal ist es gut, einfach mal was anderes zu machen. vielleicht auch mal eine andere Gebetsform oder eine andere Form der Spiritualität auszuprobieren. Warum nicht? Könnt ihr selber weiter spinnen in euren Gedanken, brainstormen, was es bedeuten könnte, den Weg des Herrn zu bereiten in diesem Sinn. Wir können uns auch überlegen, wie wir anderen Menschen den Weg zu Jesus bereiten können, indem wir ihnen ein Zeugnis geben und so weiter und so fort. Aber ich gehe jetzt weiter, weil wenn wir da hängen bleiben, sind wir wirklich den ganzen Tag und den ganzen Abend bei dem Gedanken. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Sehen wir wieder diese Weite, nicht nur mehr für die Juden alleine, sondern alles Fleisch wird ihn sehen. Diese Herrlichkeit des Herrn ist für alle da, die sich ihm zuwenden. Der 2. Korintherbrief spricht davon, wenn wir ihn schauen, dann werden wir verwandelt in seinem Ebenbild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Also da haben wir so diesen Plan, den Gott tun will. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn der Mund des Herrn hat geredet und was Gott sagt, das passiert. Eine Stimme spricht, rufe, und ich sage, was soll ich rufen? Alles, das ist die Antwort jetzt, alles Fleisch ist Gras. Wir werden jetzt die Vergänglichkeit des Menschen sehen. Und all seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Für wahr, das Volk ist Gras. Also Gott hat gerichtet, Vergänglichkeit, das Gras ist verdorrt, die Blume ist verweht, wird wiederholt hier sogar nochmal. Erinnert mich an 1. Petrus 1, Vers 24, da wird das auch zitiert hier, denn alles Fleisch ist wie Gras und all seine Herrlichkeit wie des Grases Blume, da geht es jetzt um die Herrlichkeit des Menschen. Also wir kriegen jetzt hier so einen Kontrast zwischen dem herrlichen Gott und dem nicht so herrlichen Menschen. Ich meine, manche glauben, dass sie so kleine Götter sind. Wenn man jetzt bei der Fußball-WM manchmal so diese Stars auf dem Rasen laufen sieht. Ich glaube, Ronaldo hat es ganz gut getan gestern Abend. Aber so, von sich selbst, oh, ich bin so herrlich, ich bin so gut, ich bin so toll. Und das ist eigentlich, was Gott hier sagt, Leute, ihr seid nicht so toll, wie ihr denkt. Gott ist wirklich toll. Wenn ihr einen Tollen sehen wollt, dann guckt mal auf ihn, richtet euch auf ihn aus. Da sehen wir auch dasselbe, das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Hier die Standhaftigkeit von Gottes Wort. Und was Jesaja hier sagt, ist total abgefahren. Wenn er schon sagt, der Mund des Herrn hat geredet und dann wird er jetzt hier drüber reden, dass die Verbannung zu Ende ist und dass das Volk zurückkehren wird und all diese wunderbaren Verheißungen der Versöhnung des Messias von Gottes Reich. Und ich denke, die Leute in ihrer Situation damals waren wahrscheinlich versucht zu sagen, wie kann das passieren? Ist ja unmöglich. Guck dir mal meine Situation an, dass Gott es umdrehen wird. Und er sagt, nee, nee, Gottes Wort, was Gott sagt, da fährt die Eisenbahn drüber, der Mund des Herrn hat geredet, die Menschen sind vergänglich, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Auf einen hohen Berg steig hinauf, du Freudenbot in Zion, erhebe mit Macht deine Stimme, du Freudenbot in Jerusalem. Erhebe sie, fürchte dich nicht, sprich zu den Städten Judas, siehe da euer Gott. Siehe da, Herr, Herr kommt mit Kraft und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Also, er ist ein starker Gott. Ja, ihr seid schwach, ihr seid vergänglich, aber er ist ein starker Gott. In Epheserbrief lernen wir, er vermag über alles hinaus zu tun, über die Maßen, mehr als wir erbitten oder uns überhaupt erdenken können. Wir können uns einmal vorstellen, was Gott fähig ist zu tun. Er ist allmächtig, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Auch die Kraft des Evangeliums Und sie heißt, das Wort bleibt in Ewigkeit. Der Petrus sagt uns, dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Wirklich diese Macht Gottes zu retten und darüber hinaus noch mehr an uns und in uns und durch uns zu tun, als wir uns überhaupt vorstellen können, als wir uns überhaupt erdenken können. Ich habe mal Psalm 147 hier als Verweisstelle noch aufgeschrieben. Könnt ihr vielleicht als Hausübung daheim lesen. Da geht es auch um diesen Gedanken hier. Vergänglichkeit des Menschen, aber die Beständigkeit und die Macht Gottes, die Fähigkeit zu heilen und zu retten und zu tun, was er sagt. Als sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus, siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Es gibt einen Lohn. Hebräer 12. War nicht Hebräer? Welche Stelle war das? Galater habe ich mir aufgeschrieben. Herr Galater 6, Vers 9. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht erwarten. Und Paulus ermutigt uns auch, den Kampf zu kämpfen, den Lauf zu vollenden. Es gibt einen Lohn für uns. Also Gott kommt mit seinem Lohn. Und dann wird im Vers 11 gesagt, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinen Gewandbausch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiden. Ich mag das Gottes Sanftheit. Hier dieses Bild von einem Hirten, der besorgt ist um seine Schafe und der sich hier die Lämmer, die er in seinen Arm nimmt und trägt und die Muttertiere, die er fürsorglich leitet und sich kümmert, das ist unser Gott. Ich mag das, ja, sein Arm ist stark, er ist allmächtig, er kann tun, was er will, aber gleichzeitig ist sein Arm auch so sanft zu seinen Schafen. Und ich denke an dieses Gedicht von den Fußspuren, wo die zwei Fußspuren im Sand sind und dann in den schwierigsten Zeiten ist nur eine und Gott, wo warst du? Und Gott sagt, ich habe dich getragen. Das Bild von diesem Hirten, der sein Schaf trägt, seine Fürsorge, seine Güte. Das ist ein wunderbarer Gott, den wir haben, der mächtig ist und stark ist und heilig und gerecht und perfekt, aber gleichzeitig sanft und liebevoll und barmherzig. Weiter hier die Größe Gottes. Und wir haben jetzt hier Vergleiche zwischen Gott und den Menschen. Er ist fähig, Dinge zu tun, die wir nicht tun können. So rhetorische Fragen. Und die Antwort ist ganz offensichtlich, Gott ist der, der das tun kann. Und kein Mensch kann das tun. Wer hat die Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand und die Himmel abgemessen mit der Spanne? Und wer hat den Staub der Erde mit einem Maß erfasst und die Berge mit der Waage gewogen, die Hügel mit Waagschalen? Spricht ja von der Schöpfung. Natürlich, wer hat das gemacht? Wer hat den Geist des Herrn ermessen? Und wer ist der Mann seines Rates, den er unterwies? Mit wem beriet er sich, dass er ihm Einsicht gegeben und ihn belehrt hätte über den Pfad des Rechts und ihn Erkenntnis gelehrt und ihn über den Weg der Einsicht unterwiesen hätte? Die Antwort ist niemand. Nur Gott, kein Mensch. Also wer bist du? Gibt es irgendeinen Hochmütigen, der sagt, hey, ich habe die Weisheit mit dem Löffel gefressen, ich bin der Held, ich bin der Könner? Darum geht es. Er sagt, hey, wer von euch ist fähig zu tun, was Gott tut? Niemand. Wer kann Gott beraten? Niemand. Gott ist allweise, allwissend. Vers 15, siehe Nationen gelten wie ein Tropfen am Eimer und wie Staub auf der Waagschale. Was für ein Unterschied macht ein Staub auf der Waagschale? Gar keinen. Gar keinen. All diese Völker, all diese Heere, all diese Weltmächte, und Gott sagt, es macht keinen Unterschied. Gott tut, was er will. Gott ist souverän, Gott ist allmächtig. Niemand kann ihn aufhalten. Und hey, wenn wir beten können, Vater unser im Himmel, und er unser Vater ist, dieser allmächtige Gott, und wenn Gott für uns ist, dann wer gegen uns? Das sollte uns ganz viel Zuversicht und ganz viel Mut auch geben. Siehe, Inseln hebt er hoch wie ein Stäubchen, und der Libanon reicht nicht hin zum Brennholz, und sein Wald reicht nicht hin zum Brandopfer. Da waren die stolz drauf auf ihre Zedernwälder im Libanon. Alle Nationen sind wie nichts vor ihm und gelten ihm als nichtig und leer. Also keiner kommt gegen Gott an. Gott ist in seiner ganz, ganz eigenen Klasse. Er ist einzigartig, er ist der Schöpfer, alles andere ist geschaffen. Und er spricht das, wie gesagt, in der Situation des Volkes, wo sie das jetzt nicht gesehen haben, sondern wo eigentlich Gericht über sie kommt und sie werden verschleppt und es sieht alles nicht gut aus. Und dann spricht Gott diese Verheißungen, ja, ich werde euch zurückbringen, und es sieht so aus, ja klar. Guck mal hier, die Weltmacht hat uns verschleppt, die Weltmacht beherrscht uns, und Gott sagt, Nationen, Mächte, das ist wie ein Staubkorn in der Waage, das macht überhaupt keinen Unterschied. Alle Nationen sind mit nichts vor ihm und gelten ihm als nichtig und leer. Gott gebraucht sie als Werkzeuge, aber wenn Gott etwas sagt, dann wird er es tun. Und wenn Gott sagt, ich will dich retten, dann kann er dich retten, egal was. Egal was der Teufel denkt, egal was die Menschen, was die Mächte, sonst irgendwas. Gott ist fähig, das zu tun. Und ich meine, wir hören ja auch Zeugnisse, selbst oder gerade in muslimischen Ländern, die total unterdrückt sind und wo du nicht mal deine Bibel mitnehmen darfst und die Kirche sich im Untergrund versammeln muss und sich verstecken muss. Und Gott tut unglaubliche Dinge. Und diese Mullahs und wie sie alle heißen, Muftis, die denken, okay, wir können alle unterjochen und alle unterdrücken und wir sind die Starken und die haben nichts zu sagen. Und Gott spricht zu Muslims in Träumen. Tausende im Iran kommen zu Jesus. Gott sagt, das ist alles. Ihr könnt da eure Show aufbauen, eure Gaben und was weiß ich, eure militärische Macht. Aber wenn ich wirken will, dann wirke ich als ein souveräner Gott. Und sein Evangelium ist mächtig zu retten. Und ganz abgefahrene Dinge. Die Frau von Said, der im Gefängnis sitzt, hat erzählt, wie sie auf die Straßen gegangen sind. Gott hat durch Träume zu Moslems gesprochen und sich ihnen offenbart. Und Gott hat dann zu ihnen, zu den Christen gesprochen und gesagt, okay, hier, dem bin ich erschienen heute Nacht und mit dem will ich, dass du redest. Und also diese himmlischen Verabredungen und Tausende haben sich zu Jesus bekehrt, allein durch dieses Ehepaar und Gemeinden gegründet. Und Gott ist mächtig, Gott ist fähig und Gott ist auch mächtig in unserem Leben. Ich glaube, wenn wir nur klar, geistig klar sehen würden, würden wir uns keine Sorgen mehr machen, sondern ihm vertrauen, in ihm ruhen. Vers 18, mit wem wollte Gott vergleichen? Und was für ein Abbild wollte er ihm gegenüberstellen? Kontrast zu den Götzen. Jetzt hat man Kontrast zwischen Gott und den Menschen, jetzt Kontrast zwischen Gott und den Götzen. Und vielleicht war wirklich die Situation damals gerade so, dass Leute sich Götzen geschnitzt haben. Da war diese Bedrohung von außerhalb und die Leute haben gedacht, das Volk war ja nicht alle, die waren ja nicht alle mit dem Herzen beim Herrn. Aber ich brauche irgendeinen Götzen, der mich jetzt rettet, irgendeinen Gott, der mich rettet vor den Babyloniern. Oh nein, was mache ich bloß? Und die Leute haben vielleicht angefangen, Götzen zu schnitzen. Und die Götzenschnitzer haben gute Geschäfte gemacht. So wie heute vielleicht manche Versicherungsmakler, weil die Leute Panik haben und Sorgen haben und auf solche Dinge ihr Vertrauen hängen. Und nicht, dass Versicherungen schlecht sind, aber manche übertreiben es absolut und setzen darin ihre Sicherheit. Und einige sind in der Krise jetzt draufgekommen, dass die Sicherheit nicht wirklich hält, was sie verspricht. Aber unser Gott hält, was er verspricht. Aber hier, mit wem wollte Gott vergleichen und was für ein Abbild wollte er ihm gegenüberstellen? Der Kunsthandwerker gießt das Götterbild, der Goldschmied beschlägt es mit Gold, mit silbernen Ketten vom Goldschmied. Maulbeerholz wählt er, ein Holz, das nicht fault. Also was für ein Aufwand die machen. Sucht hier ein schönes Stück Holz aus. Und er sucht sich einen geschickten Kunsthandwerker, um ein Götterbild aufzustellen, das nicht wackelt. Oh Mann, wenn dein Gott wackelt, dann weißt du, du hast einen falschen Gott. Wenn dein Gott aus Holz ist, weißt du, du hast einen falschen Gott. Also seht ihr all diesen Aufwand, den die Menschen machen, um sich einen Götzen zu schnitzen. Schönes Holz aussuchen, zu schnitzen, mit Gold zu belegen, zu behängen mit irgendwelchem Zeug. Und es ist alles für die Katz. Die Dinge sind nix. Vers 21, habt ihr es nicht erkannt? Hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündigt worden? Habt ihr nicht Einsicht gewonnen von der Gründung der Erde her? Ja, ist es, Gott ist es, der da thront über dem Kreis der Erde, dass ihre Bewohner wie Heuschrecken erscheinen, die der Himmel ausspannt wie einen Schleier, der die Himmel ausspannt wie einen Schleier und ihn ausbreitet wie ein Zelt zum Wohnen, der die Fürsten dem Nichts anheimgibt, die Richter der Erde der Nichtigkeit gleich macht. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm Wurzeln in die Erde getrieben, da bläst er sie schon weg. Sie verdorren und ein Sturmwind trägt sie wie Stoppeln hinweg. Wie vergänglich wir Menschen sind und wie vergänglich auch unsere Reiche sind. Und das babylonische Reich war ein sehr kurzweiliges Reich eigentlich. 70 Jahre, ein bisschen länger. Dann kamen schon die Perser. Sehr vergänglich. Und manchmal sehen wir solche Riesen in unserem Leben und denken uns, ah, wie kann das sein? Und das wird nie funktionieren. Und wie werde ich das machen? Oh nein, ich bin ausgeliefert. Die sind so stark und so mächtig und die Umstände erdrücken mich und all das. Und die wahre Perspektive ist, dass Gott viel größer ist. Und wie der Wind diese Dinge davon bläst und verdorrt, so kann Gott mit einem Wort kann er die Dinge ändern und alles umdrehen. Mit wem wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich wäre, spricht der Heilige? Mit wem? Niemand ist ihm gleich. Hebt zur Höhe eure Augen empor und seht, wer hat diese da geschaffen. Er, der ihr Heer hervortreten lässt, nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen. Vor ihm reich an Macht und stark an Kraft fehlt kein einziger. Ich glaube, er spricht hier von den Sternen. Er kennt jeden Einzelnen. Er ruft sie alle mit Namen. Wie der Papa seine Kinder, Papa gibt den Kindern Namen, Gott hat alles geschaffen und alles unter seiner Autorität in der Bibel. Der, der den Namen gegeben hat, ist der, der die Autorität hat. Das ist unser Gott, der allmächtige, ewige Gott. Warum sagst du Jakob und sprichst du Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und meinem Gott entgeht mein Recht? Tun wir das auch manchmal? Oh Gott, wo bist du? Und alles so ungerecht und siehst du das? Und ja, Gott sieht, Gott weiß. Er hat alles unter seiner Kontrolle. Er ist fähig, Dinge zu ändern. Er hat auch sein Timing, das nicht immer unser Timing ist. Und da brauchen wir Geduld und dieses Harren auf dem Herrn, dieses Vertrauen auf ihn. Du musst nicht irgendwas aus eigener Kraft erzwingen. Gott weiß, was du brauchst. Gott weiß, dass du von mir Geld brauchst für den Service von deinem Auto. Gott weiß, er kennt dein Herz, dass du dir einen Partner wünschst und all diese Dinge. Gott kennt, Gott weiß. Deswegen sagt uns Jesus im Neuen Testament, such zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Richtet euch voll um ihn aus, lasst euch von ihm beherrschen und alles andere wird er hinzufügen. Sorgt euch nicht, sagt Jesus. Er ist fähig. Er weiß, er kennt alles. Dein Weg ist nicht verborgen vor dem Herrn und ihm entgeht gar nichts. Hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Wir müssen manchmal, gerade wenn wir in so chaotischen Umständen sind und uns alles zu viel wird und über den Kopf wächst und wir nicht mehr ein- und aussehen, müssen wir auf diesen Schritt zurück machen und mal das, wir sehen oft so den Wald vor den lauter Bäumen nicht mehr, sondern das große Bild ansehen und sehen, dass er Gott ist und dass er auf dem Thron sitzt und wer er ist, also der allmächtige, ewige Gott ist, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Allweise Gott. Und Gott schläft nicht, er ermüdet nicht, er ermattet nicht. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehr die Stärke. Jünglinge ermüden und matten und junge Männer straucheln und stürzen. So ist es bei uns Menschen. Selbst die jungen Männer, die jungen Kerle, die kräftigsten von uns sind, selbst die werden müde. Selbst die stolpern und straucheln und sind schwach. Aber es gibt einen, der ist stark, der ist allmächtig. Das ist unser starker Papa im Himmel. Wir können ihm jedem sagen, hey, mein Papa ist stärker als dein Papa. Wer immer dein Papa ist und wenn es der Teufel ist, wie Jesus den jüdischen Leitern seiner Zeit gesagt hat, euer Vater ist der Teufel, aber hey, mein Papa ist stärker als dein Papa. Er ermüdet nicht und er wartet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht, er ist der allweise, allmächtige Gott. Und diese Jünglinge stürzen und ermüden aus eigener Kraft, aus menschlicher Kraft, die ist sehr begrenzt. Die wird eigentlich immer schwächer. Ne? Wenn wir jung sind, haben wir die meiste Kraft, aber dann geht es bergab. Die Kraft nimmt ab. Aber, sagt er weiter, die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Oh, woher? Wenn unsere Kraft immer mehr abnimmt, woher kommt die neue Kraft dann? Nicht von uns. Von außen, von ihm. In Vers 29 haben wir gelesen, er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehr die Stärke. Und oft ist ja das Problem, nicht unsere Schwäche, sondern unsere Stärke. Unsere Reststärke sozusagen. Wir denken, hey, ich muss in der Sache nicht auf den Herrn vertrauen, ich kriege das aus eigener Kraft irgendwie hin, ich bin schlau, ich bin fähig, ich schub das irgendwie. Gott, schau mal, was ich dir alles zur Verfügung stellen kann. Da, guck mal, meinen starken Willen und meine Motivation und meine Gaben. Und guck mal, und Leute, lass uns was aufstellen für Gott und Reich Gottes bauen und wir können. Und so dieses typisch menschliche Denken. Und oft ist es unsere Schwäche. Weil der Paulus ist an dem Punkt gekommen, dass er gesagt hat, ich habe Wohlgefallen an Schwachheit. Denn wenn ich schwach bin, dann ist er stark. Das war seine Erfahrung. Und denkt an das Leben von Paulus. Das war übermenschlich, was Gott durch ihn getan hat, durch einen Mann, und natürlich war er nicht alleine, hat er auch Begleiter gehabt, aber der erste Missionar um fast die ganze damalige zivilisierte Welt, bekannte Welt, für Jesus erreicht. Unglaublich, durch einen kranken, schwachen Mann. Paulus selbst hat erstmal gebetet, hat gesagt, Herr, nimm das von mir. Was immer das genau war, dieser Stachel oder Dorn in seinem Fleisch, diese Schwachheit. Und Gott hat gesagt, ist schon okay, mehr oder weniger. Kommt von mir. Denn meine Gnade genügt dir. Denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und dann sagt der Paulus, na dann will ich mich sehr gern meiner Schwachheit rühmen. Damit die Kraft Christi bei mir wohne, statt meiner Schwachheit. Und wie gesagt, oft sind wir stärker, wenn wir schwächer sind. Oft müssen wir erst so an das Ende unserer Kraft kommen, bis wir wirklich zu Gott ausschreien und auf ihn hoffen und nimmer auf uns selbst. Und dann machen wir diese Erfahrung hier. Manchmal müssen wir ausbrennen in unserem eigenen Rennen und schaffen und machen und diese Erfahrung machen. Jünglinge ermüden und ermatten. Und selbst die jungen Männer straucheln und stürzen. Und ist das nicht ein sehr aktuelles Stichwort, Burnout, heutzutage? Sehen wir überall. Junge Männer straucheln und stürzen schon. Aber sagt ihr, auf den Herrn hoffen. Vertrauen, Glaube auf den Herrn, gewinnen neue Kraft. Nicht ihre eigene, sondern seine Kraft, Kraft des Heiligen Geistes. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Stellt euch einen Adler vor. Denkt euch mal einen Kontrast zwischen einem Adler und einem Kolibri. Der Kolibri flattert, ich weiß nicht wie viel, 100 Mal in der Minute. Eigene Kraft. Was macht der Adler, der viel größer und viel schwerer ist? Was macht er? Der breitet seine Flügel aus und lässt sich vom Wind tragen. Nicht aus eigener Kraft, sondern eine Kraft, die viel stärker ist als er. Die hebt ihn empor. Ein wunderschönes Bild, das wir hier haben. Und so sagt Jesus oder Gott, Gott durch Jesaja, sind die, die auf den Herrn hoffen und auf ihn vertrauen. Die gewinnen neue Kraft, seine Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen. Ja, wir sind berufen zu laufen. Jeder von uns hat einen Lauf vor sich. Paulus hat am Ende seines Lebens gesagt, ich habe den Lauf vollendet, jetzt kriege ich den Siegeskranz, aber nicht davor. Wir müssen durchhalten, wir müssen den Lauf mit Ausdauer laufen. Epheser 2, Gott hat gute Werke für uns im Voraus bereitet. Er will uns gebrauchen. Sie laufen, aber sie ermatten nicht. Sie gehen und sie ermüden nicht. Und warum, was ist der Schlüssel nochmal? Auf ihn vertraust du in dem, was du tust. Machst du es aus Selbstvertrauen, aus Vertrauen auf eigene Kraft oder aus Gottvertrauen, aus dieser Gemeinschaft, aus dieser Beziehung mit ihm heraus. Da kommt unsere Kraft her. Nochmal dieser Vers aus Hebräerbrief 12, Vers 3. Da heißt es, betrachte den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Also, ein Schlüssel ist, ihn zu sehen, was er für uns getan hat, wie sehr er uns liebt, wer er ist, und dann ihm zu vertrauen. Und dann gewinnen wir neue Kraft. Ich denke an Elia, der den Pferden davon gelaufen ist, nachdem er hier diese Baalspropheten erledigt hat, Feuer vom Himmel, und dann hat der Regen angekündigt und ist schnell mal vorausgelaufen dem König, der mit seiner Kutsche da gefahren ist mit den Pferden, und Elia ist ihm davon gelaufen. Samaria. Sie laufen, sie ermatten nicht. Offensichtlich vom Herrn übernatürlich gestärkt. Und nochmal Galater 6, Vers 9. Lasst uns im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Also wenn du dich matt fühlst, geistlich wieder, der Schlüssel ist, dich auf ihn neu auszurichten. Zeit mit ihm zu verbringen. Das ist der Schlüssel. Das ist ja auch das, was Gott uns zeigt in seinem Wort. Er sagt, 6 Tage sollst du arbeiten, ein Tag sollst du ruhen. Und Sabbat war ja nicht nur, ich lege mich auf die Couch, sondern war eine Ausrichtung auf den Herrn. Also diesen Rhythmus. Ich war mal auf einem Vortrag, da ging es um Burnout. Und der Vortragende, ein christlicher Psychologe, hat gesagt, der Schlüssel ist genau das. Diese Ruhezeiten. Ich denke auch geistlich, ja, Ruhezeit, geistlich gesprochen, wir vertrauen auf Jesus, wir vertrauen auf Gott für unsere Errettung und für alles andere auch. Wir ruhen in ihm, er ist unser Friede. Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, sagt Jesus, und ich werde euch Ruhe geben für eure Seelen. Wir ruhen in ihm. Und was ich sagen wollte, der Psychologe hat gesagt, der Urlaub bringt nicht viel. Na, dieses Power, 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 bis du ausgebrannt bist und dann machst du Urlaub für 2 Wochen, sagt, das bringt nichts. Was wichtig ist, ist, dass wir es in unserem Lebensrhythmus einbauen, diese Ruhezeiten. Und ich würde sagen, auch geistliche Ruhezeiten, die stille Zeit mit dem Herrn, Gemeinschaft mit ihm, Ausrichtung auf ihn. Schauen auf sein Werk, was er für uns getan hat. Und wenn wir das tun, dann werden wir neue Kraft gewinnen und wir werden nicht ausbrennen. Und ich denke, wir alle haben das erlebt. Ein Schlüsselereignis für mich, wo ich das wirklich, wirklich gelernt habe oder erfahren habe, war auf dem ersten Missionseinsatz, wo ich mit war, als junger Kerl. Waren wir in Prag. Und ich war hundemüde, saumüde, langer Tag. Dann war da ein Gottesdienst und wir waren sozusagen als Team da, um mit Leuten zu beten. Und ich habe mich total schlapp gefühlt. Ich habe mich überhaupt nicht geistig gefühlt. Ich hatte keine Liebe für die Leute. Ich hatte keine Motivation, gar nichts. Ich wollte eigentlich nur schlafen. Also, kennt ihr das, so Zeiten, wo ihr einfach so müde seid, wo du so einen Schlafmangel hast? Ich weiß gar nicht mehr, warum das so war. Wir sind gefahren und ich weiß nicht, was ich sonst noch gemacht habe. Auf jeden Fall war so ein Ding. Manchmal geht es mir sonntags morgens so, wenn ich bis in die Nacht noch vorbereite und dann mal schnell 2-3 Stunden schlafe und dann sonntagmorgens aufwache und so das Gefühl habe, das Letzte, worauf ich jetzt Bock habe, ist auf den Gottesdienst und zu predigen und Leute und so. Selber schuld, kann man natürlich sagen, gell? Aber so ein Punkt war das, wo ich wirklich einfach nur schlafen wollte. Aber mir blieb gar nichts anderes übrig. Ne? Der Gottesdienst lief und dann hieß es, okay, wer Gebet haben möchte. Und die Leute sind zu uns gekommen um Gebet. Und das war echt eine hammerharte Erfahrung. Erste Mal, dass ich das in meinem Leben so wirklich erfahren habe. Im Moment, wo du diesen Schritt im Glauben machst und sagst, okay Gott, ich kann zwar nicht, ich habe nichts zu geben, aber Herr, ich bin verfügbar. Und fülle mich ja. In dem Moment, wo ich angefangen habe zu beten, zu reden mit Leuten, mit Dolmetschern noch alles. Ich meine, Gott hat wirklich wunderbare Dinge getan. Leute haben angefangen zu weinen und Gott hat wirklich da Freisetzung und da sind tolle Dinge passiert. Und nach nicht allzu langer Zeit war ich total voller Energie, weil das war Wahnsinn, was Gott getan hat. Ich war selber erfrischt. Und manchmal geht es uns auch so, wenn wir rausgehen auf die Straße, gell? Ich bin überhaupt kein Morgenmensch, wenn ich mir Samstagmorgens dann denke, ach nee, das Letzte, wonach ich mich fühle, ist jetzt rausgehen und fremde Leute anreden und quäl mich aus dem Bett. Und es ist echt ein Glaubensschritt und Überwindung von diesem Schweinehund, aber dann im Vertrauen auf Gott rauszugehen und diesen Glaubensschritt zu machen, und du merkst, okay, Gott schenkt Worte, Gott schenkt manchmal Worte der Erkenntnis sogar und Weisheit, und du sagst Dinge, die genau treffen, und du merkst, wie Gott wirkt und wie dich gebraucht, und du bist plötzlich wieder erfrischt. Und ich glaube, das ist, wovon er hier spricht. Wenn wir rausgehen und nicht im Vertrauen auf uns selbst, hey, heute werden wir wieder Leute bekehren oder so, sondern wirklich in dieser Schwachheit, in dieser Abhängigkeit. Ich sage das oft sonntagmorgens, Herr, bevor ich predige, sei stark in meiner Schwachheit. Und dann zu erleben, wenn dann Leute kommen und sagen, hey, das hat mich angesprochen, und da hat Gott gewirkt, und dann kriegt auch er die Ehre, weil ich weiß, es bin nicht ich, sondern es ist er. Ja, wunderbare Verse, ich könnte noch 2 Stunden reden über dieses Kapitel. Ich liebe dieses Kapitel 40 in Jesaja.